Das erste Magazin im neuen Jahr und dazu herzlich willkommen aus den Studios von Radio Dreieckland, live aus Freiburg. Und ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Alex. Hallo Alex.
Ja, hallo Hartmut und hallo liebe Zuhörenden. Herzlich willkommen auch von mir.
Und gleich starten wir in eine bunte Themenpalette. In rund 10 Minuten sprechen wir mit Markus Ulrich vom LSVD. Wir wollen unter anderem nach Polen und Ungarn blicken, wo es ja weiterhin in Sachen LGBT nicht so rosig aussieht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist sehr freundlich ausgedrückt mit dem rosig Aussehen. Etwas fröhlicher wird es aber dann gegen 20.10 Uhr, wenn uns der Kultautor Lukas Timm zugeschaltet ist. Da war ich schon.
Genau, und der hat nämlich einen sehr vergnüglichen Roman geschrieben, das hast du richtig erkannt. Dessen Titel nämlich lautet Heidelust und Vogelschießen. Ich habe ihn gelesen und was soll ich sagen? Wir müssen reden.
Reden müssen, beziehungsweise wollen wir dann noch gegen 20.30 Uhr mit dem Singer-Songwriter Thomas on the Rocks aus Frankfurt.
Er hat ein sehr persönliches Album herausgebracht, das wir euch vorstellen wollen. Und Alex, du hast ja auch die Nachrichten mitgebracht. Eine Nachricht haben wir ja gerade in den Medien, glaube ich, schon erfahren. Leider, Siegfried Fischbacher ist verstorben. Gestern am 13.01. einer von den beiden von Siegfried und Roy. Roy starb ja letztes Jahr. Trauriger Fall. Und du hast aber noch weitere Nachrichten. Sind die auch so traurig?
Ja und nein. Es hört sich ein bisschen lustig an, aber nachher dazu mehr. Wir werden auf jeden Fall lernen, wie sich Schwule und Lesben auch ohne Sex schlagartig vermehren können.
Was?
Und dass wohl jemand den umgangssprachigen Ausdruck Nageln für Geschlechtsverkehr missverstanden hat und dass die Besetzungscouch von RTL gerade ziemlich quietscht.
Uiuiui. Beginnen wollen wir aber gleich mit einem schwulen Broadway-Star, der bereits 1977 mit nur 34 Jahren brutal ermordet wurde.
Damit starten wir gleichzeitig eine kleine unregelmäßige Reihe mit schwulen Künstlergeschichten, die wir in Zukunft fortsetzen wollen.
Doch vorab erklärt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in 2 Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Bevor wir gleich mit Markus Ulrich vom LSVD sprechen, reisen wir erst einmal zurück ins Jahr 1977 und hören in unserer Reihe schwule Künstlergeschichten von einem spektakulären Mord an einem homosexuellen Künstler.
In unserer heutigen Ausgabe unserer Reihe schwule Künstlergeschichten erinnern wir an den einstigen Broadway-Star Danny Lockin, dessen Leben in der Nacht vom 21. auf den 22. August 1977 durch einen bestialischen Mord beendet wurde. Zu erleben ist Daniel Joseph Lockin, wie er mit vollen Namen hieß, bis heute in der Filmversion des Musicals Hello Dolly, an der Seite von Barbara Streisand und Walter Matthau. Er spielt die Rolle, die er bereits zuvor und auch danach auf diversen Bühnen gegeben hatte, die Rolle des Barnaby Tucker. Danny Lockin war zum Zeitpunkt des Films Hello Dolly gerade einmal 26 Jahre jung, hatte aber bereits schon 10 Jahre zuvor unter anderem in dem Musical Gypsy gespielt. Sein Broadway-Debüt gab er nach vielen anderen Rollen 1964 in der West Side Story. Im Winter 1965 ergatterte er dann die Rolle seines Lebens, die des Barnaby Tucker, die er jahrelang gab. Daneben trat er auch in vielen Filmen und TV-Shows auf, zumeist in Nebenrollen. Als Hello Dolly 1969 mit spektakulärer Besetzung verfilmt wurde, erhielt auch er, vor allem aufgrund seines Tanzes, erneut die Rolle, die er bereits unzählige Male auf der Bühne gegeben hatte. Obwohl Danny Lockin schwul war, ging er 1967 eine Ehe mit der Tänzerin Kathy Haas ein, welche er in einer Hello Dolly-Produktion kennengelernt hatte. Aus dieser Ehe ging ein Sohn hervor, allerdings folgte Ende 1969 bereits die Scheidung. In der Folgezeit blieb Danny seiner Rolle in Hello Dolly treu und spielte sie Land auf Land ab, bis die Tourneeproduktion endete. In dieser Zeit bekam er Drogenprobleme und zog zurück zu seiner Mutter nach Anaheim. Dort unterstützte er seine Mutter bei der Leitung eines Tanzstudios. In der Nacht vor seinem Tod trat er zusammen mit Billy Joe Conway in der populären Gong-Show auf, einer Casting-Show im TV. Der Auftritt war ein großer Erfolg und ist auch heute noch bei YouTube einsehbar. Danny war, nachdem es zuletzt nicht allzu gut bei ihm lief, in Hochstimmung und ließ sich danach zur Feier des Tages von seiner Mutter vor der Bar The Mug absetzen, einem bekannten Schwulenlokal. Da er genug Geld für ein Taxi nach Hause hatte, sagten Mutter und Sohn vor der Bar Goodbye. Seine Mutter ahnte nicht, dass sie ihren Sohn nie mehr lebend wiedersehen würde. In der Bar lernte Danny den 34-jährigen Air Force-Veteranen und medizinischen Angestellten Charles Leslie Hopkins kennen. Später nahm Hopkins Danny mit zu sich in sein Apartment. Was danach geschah, ist unklar. Wir wissen heute, dass Hopkins bereits polizeilich bekannt und auf Bewährung war. Später in der Nacht rief Hopkins die Polizei an und meldete, dass ein Mann seine Wohnung betreten habe und ihn ausrauben wollte. Als die Polizei in Hopkins Apartment eintraf, traf sie auf ein Bild des Schreckens. Danny Lockin lag in seinem Blute tot am Boden. Auf ihn war sage und schreibe 100-mal eingestochen worden. Der Täter hatte sein Opfer zusätzlich noch verstümmelt. Hopkins sagte aus, er wisse nicht, wie die Leiche in sein Apartment gekommen sei. Die Polizei fand aber in Hopkins Wohnung ein Buch mit pornografischen Bildern, in dem Männer bei sexuellen Orgien gefoltert wurden. Charles Leslie Hopkins wurde noch am Tatort verhaftet. Der Staatsanwalt versuchte anhand des Buches zu beweisen, dass der bestialische Mord von ihm geplant war. Durch viele unglückliche Umstände zog sich der Mordprozess und schließlich entschied das Gericht, dass das pornografische Buch nicht als Beweismittel zulässig sei. Aufgrund dessen konnte Hopkins der Vorsatz nicht nachgewiesen werden. Aus diesem Grund wurde der Täter nicht des Mordes überführt und mit der Todesstrafe gerichtet. Stattdessen wurde Hopkins am 28. September 1978 wegen, wie es heißt, freiwilligen Totschlags zu 3 Jahren Haft verurteilt. Später wurde die Strafe auf 4 Jahre erhöht. Charles Leslie Hopkins führte nach seiner Haftentlassung ein weitgehend normales Leben, heiratete eine Frau, mit der er schließlich 5 leibliche und 4 Stiefkinder hatte. Er starb im Jahre 2010. Die brutale Ermordung Danny Lockins in jener Nacht vom 21. auf den 22. August 1977 wurde bis heute nicht aufgeklärt.
Hallo ihr Lieben, hier spricht Samuel Königsberg aus Berlin. Ich bin Autor queerer Literatur und meines ersten Romans Queerflug, der Lebensgeschichte eines schwulen Vaters. Ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland, dem coolsten Sender überhaupt.
Ein neues Jahr hat begonnen. Viele Sorgen auch in der LGBT-Szene sind geblieben. Wir sind nun mit einem Mann verbunden, der beim Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, kurz LSVD, arbeitet und dadurch sehr gut informiert ist. Es ist Markus Ulrich. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg. Markus Ulrich.
Hallo, guten Abend.
Grüß dich, schön, dass du da bist. Und Markus, bevor wir uns weit unterhalten, stell dich doch erstmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, ich bin Markus Ulrich, ich bin der Pressesprecher des Lesben- und Schwulenverbands und wir sind eigentlich so die größte und älteste Bürgerrechtsorganisation in Deutschland für die Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Und ich bin da der Pressesprecher und der Leiter des Hauptstadtbüros, das heißt, ich bin so der Hauptansprechpartner für Medienanfragen, Presseanfragen, aber auch was die ganze Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von unserem Verband betrifft.
Mhm. Ja, 2020 war ja fast vollständig von Corona geprägt, nicht nur in Deutschland. Wenn du zurückblickst, war es in Sachen LGBT ein völlig verlorenes Jahr oder gab es für dich auch Lichtblicke, zum Beispiel mutbringende Aktionen trotz und mit der Pandemie?
Also ich glaube schon, dass es ein paar Sachen gab, die man auf jeden Fall auch als Erfolg betrachten muss, gerade angesichts der Umstände. Also zum einen gab es ja schon trotz der ganzen CSD-Absagen in vielen Städten dann doch auch Demonstrationen, wo unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln versucht wurde, trotzdem sich auch die Straße und die Öffentlichkeit zu holen und da so anzuknüpfen an das, was sozusagen man sonst eigentlich auch kennt. Das finde ich, da muss man schon die Innovation und auch so die Lust an der Kreativität, um da nochmal einen Ersatz zu finden, auf jeden Fall hervorheben, dass halt LSBTI da schon ziemlich gut umgegangen sind und sich da jetzt nicht gleich zurückgezogen haben und gesagt haben, dann machen wir gar nichts, sondern dass wir eine Alternative gesucht haben. Und das Zweite ist natürlich auch, dass politisch schon auch noch ein bisschen was passiert ist. Zum Beispiel das Teilverbot der Umpolungstherapien, also dann dieser ganzen Angebote, die das BTI einreden wollen, dass sie falsch sind und dass man es auch ändern könnte. Da wurde ja immerhin dieses Jahr das Teilverbot für die Therapie unter 18-Jährigen durchgesetzt und im Bundestag auch verabschiedet. Und zweitens, und das war natürlich eher so ein Abwehrkampf, aber letztendlich erfolgreich, war der unsere, vor allen Dingen auch unsere Bemühungen, das Adoptionshilfegesetz nicht so passieren zu lassen, wie es vom Familienministerium eigentlich geplant war und auch von der Bundesregierung, was nämlich dafür gesorgt hat, dass lesbische Zwei-Mütter-Familien noch mehr diskriminiert werden als jetzt eh schon, weil man die Adoption hätte neu regeln wollen. Und da konnten wir zum Glück dann verhindern, dass wenigstens keine Diskriminierung verschlechtert wurde. Das ist ein Erfolg, auch wenn es ein Abwehrkampf war.
Worin siehst du aus deiner Sicht derzeit in Deutschland die Hauptaufgaben für den LSVD und vergleichbaren Organisationen? Können wir uns auf viel Erreichten ausruhen oder gibt es weiterhin innerhalb unseres Landes große Meilensteine, die wir erreichen möchten und müssen?
Nein, ich glaube, ja. Also natürlich kann man sich auf Sachen nie ausruhen, vor allen Dingen, weil es ja auch immer fragil ist. Und das ist, glaube ich, auch die große Frage, wie stabil ist denn auch so eine Liberalisierung, die man durchaus erkämpft hat, beziehungsweise ist die denn so dolle da, wie wir uns immer einreden? Und ich glaube, da muss man nochmal zwei Sachen auch unterscheiden. Das eine ist sicherlich, ich sag mal, gesetzgeberisches Handeln, also sozusagen auf so einer politischen Ebene. Da geht es natürlich schon auch um Fragen transsexuellen Gesetzgebung, Abschaffung des TSG, also dass man Transmenschen ermöglicht, einfach und ohne große demütigende Verfahren ihren Personenstand zu ändern und ihren Namen zu ändern, haben wir bis heute nicht. Dann halt auch die ganze Frage Abstammungsrecht natürlich. Also Regenbogenfamilien auch in ihrer Vielzahl, also bis hin zu Mehrelternschaft, aber auch nochmal zu überlegen, was muss eigentlich für schwule Zwei-Väter-Familien passieren und so weiter und so fort. Da stehen wir ganz am Anfang der Debatte und das Abstammungsrecht, die Reform, das wird sich ja weiterhin und wie wahrscheinlich sehr stark hinziehen und dann muss man die Politik wieder mal zum Jagen tragen. Das ist so der eine Bereich, ne? Also sozusagen klares politisches Handeln. Das zweite ist immer die Frage Alltag. Also wie übersetzt sich auch eine rechtliche Gleichstellung auch in den Alltag, wo man halt offen, selbstbewusst, ohne groß zu überlegen, überall sichtbar LSBTI sein kann. Sich also nicht zu überlegen, wo halte ich Händchen mit meinem Partner, nehme ich das Fahrrad oder doch die BVG, also die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist im Bereich von Prävention und Bekämpfung von Hasskriminalität enorm viel zu tun. Und dann halt auch da die ganze Frage der Gleichwertigkeit, der Anerkennung von Gleichwertigkeit, der Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt.
Ja, das hast du schon angesprochen. Der Populismus und damit auch die homophoben Stimmen sind ja auch lauter geworden. Das erleben auch hier im Radio hier und da. Wie kann man da entgegentreten, um das Erreichte auch wirklich nicht zu verlieren?
Also wenn man sich nochmal anschaut, wo es vor allen Dingen auch diese homophoben Stimmen gibt, dann ist es meistens, wenn es um so Ideen auch von Bildung geht. Also was sollen LSBTI-Inhalte in der Schule, in der Grundschule, ab wann und wie? Und da gibt es halt sozusagen vor allen Dingen die Empörung, wo man halt merkt, was für ein Problem manche Leute noch damit haben mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Ich glaube, da muss man einfach tatsächlich weiter dran sein. Man darf da Leute auch nicht in ihrer Kritik einfach durchwinken und sagen, ja, die meinen das nicht so, sondern man muss es schon sehr, sehr ernst nehmen. Und ich glaube, was immer noch mal ein guter Punkt ist, ist auch zu sagen, letztlich geht es auch um demokratische Grundwerte, von denen wir alle profitieren. Also gerade Homophobie und Transfeindlichkeit hat ja ganz oft mit bestimmten Geschlechtervorstellungen zu tun. Also wir haben Frauen zu sein und wir haben Männer zu sein. Und ich glaube, da kann man auch mal heterosexuelle Menschen mit ins Boot holen, weil ich glaube, auch heterosexuelle Menschen machen die Erfahrung, dass man ihnen sagt, dass sie was nicht zu machen haben, weil sie ein Mann oder weil sie eine Frau sind. Und ich glaube, da einfach nochmal deutlich zu machen, dass es um den Gewinn an Freiheit und Selbstbewusstsein für alle letztlich geht, ist, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt, um einfach nochmal auch deutlich zu machen, dass es kein Luxusanliegen ist, sondern dass es halt auch tatsächlich uns alle in der Gesellschaft betrifft und nicht nur LSBTI selber.
Wie siehst du insgesamt auf das jetzt aktuell neue Jahr 2021? Immer vorausgesetzt, dass die Pandemie sich irgendwann mal beruhigt. Was sind so Großprojekte, denen man so entgegensehen könnte? Hast du da Sachen, wo du sagst, okay, da freust du dich drauf oder da bist du besonders gespannt drauf?
Na, also auf jeden Fall ist ja die jetzige Bundesregierung so ein bisschen auf der Zielgeraden. Ne? Mhm. Es bleibt ja wirklich nicht mehr viel Zeit. Und wie du ja auch richtig gesagt hast, geht natürlich auch viel Zeit in der Bekämpfung der Pandemie drauf. Also insofern ist das schon 5:12, was die eine Legislatur jetzt angeht. Und wir sind da schon noch sehr scharf drauf, sage ich mal, auf die Verabschiedung des OP-Verbots von Menschen, also menschenrechtswidrigen OPs, an intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen, aber auch nochmal aufs Abstammungsrecht zu pochen, beziehungsweise auf die Reform von des transsexuellen Gesetz. Da sind einfach noch 3-4 Monate, wo man tatsächlich nochmal so ein paar Sachen auch durchbringen kann. Beziehungsweise gibt es ja auch im Bundestag von den 3 Oppositionsparteien, Linke, Grüne und FDP, auch einen Antrag zur Ergänzung von Artikel 3 unseres Grundgesetzes, in dem steht, dass niemand diskriminiert werden darf aufgrund bestimmter Merkmale und sexueller Identität fehlt da. Und da gibt es halt diesen Antrag im Bundestag und der muss noch zur Abstimmung kommen. Und da braucht man natürlich für Grundgesetzänderungen 2/3 Mehrheit. Also insofern wird es da auf jeden Fall spannend. Das sind die Sachen, die auf jeden Fall jetzt anstehen. Und dann haben wir natürlich ein Superwahljahr in mehreren Bundesländern, auch in Baden-Württemberg zum Beispiel wird gewählt, bis dann hin im September zur Bundestagswahl, wo einfach ganz wichtige Weichen gestellt werden, wie es weitergeht mit uns und unserer Gesellschaft.
Der LSVD engagiert sich ja nicht nur in Deutschland, denn bereits in der Nachbarschaft brennt es ja vielfach erheblich. Ich denke zum Beispiel an die direkten Nachbarn in Polen. Wir sprachen ja vor nicht allzu langer Zeit hier in der Sendung auch mit Politikerinnen und Politikern aus der deutschen Stadt Schwerte, die ihre Partnerschaft mit der polnischen Stadt Nowy Sącz auf Eis legte. Grund war, dass Nowy Sącz sich wie viele andere polnische Städte zur LGBT-freien Zone erklärte. Spannend war damals zu erfahren, dass die tonangebende PiS-Partei den Beschluss allerdings durch einen Trick erreichte und die Bevölkerung der polnischen Stadt durchaus gespalten war bei diesem Thema. Was weißt du über die derzeitige Lage in Polen? Rutscht das Land LGBT-mäßig immer weiter ab oder siehst du da auch Hoffnung?
Also im ILGA-Ranking, also in einem Ranking von ILGA Europe, das ist so die Dachorganisation auf europäischer Ebene für LGBTI-Organisationen, die machen so ein Ranking zu den europäischen Staaten, da rutscht Polen tatsächlich immer weiter nach hinten. Polen hat weder eine Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften, also da reden wir noch nicht von der Ehe, bis hin zur Frage, wie mit Transmenschen umgegangen wird, rein rechtlich sozusagen. Und Polen ist extrem gespalten, das hast du ja auch angesprochen, gerade Westpolen ist eigentlich extrem liberal und da auch sehr, sehr offen und kann sich damit überhaupt nicht identifizieren, was vor allen Dingen in Ostpolen passiert. Und wenn man sich nochmal anschaut, in welchen Regionen diese LGBT-freien Gemeinden ausgerufen werden, dann ist es Ostpolen und Westpolen so gut wie gar nicht. Insofern gibt es da einfach eine ganz klare Trennung innerhalb des Landes, was man auch an der Präsidentschaftswahl gesehen hat, die ja sehr, sehr knapp ausgefallen ist. Und da ist einfach die PiS-Partei einfach ultrakatholisch, auch unterstützt von der katholischen Kirche, die die Diskussion um die Gleichwertigkeit von Homosexualität in keinster Weise führt, sondern da auch extrem feindliche Rhetorik schiebt, muss man mal sagen. In Deutschland ist die Diskussion ja schon auch eine andere. Hier gibt es Bischöfe, die öffentlich sagen, wir müssen wegkommen von diesem Sündegedanken. Davon ist die polnische katholische Kirche meilenweit entfernt. Und es ist einfach auch eingebettet in den autoritären Umbau des Staates, den die PiS-Partei durchbringt. Und da geht es einfach ganz stark auch um, ja, da kann man auch nochmal, finde ich, gut sehen, es geht nämlich da eigentlich um einen massiven Angriff auf sexuelle und reproduktive Rechte der ganzen Bevölkerung. Und da kann ich auch nochmal sozusagen den Wink auch zu der Frage, wie man eigentlich dafür sorgt, dass Sachen, ja, wie man reagiert auf homophobe Stimmen, wo ich meinte, man muss eigentlich zeigen, dass bestimmte Sachen Auswirkungen auf alle haben und sich eigentlich niemand davon entziehen kann. Und ich finde, das sieht man in Polen ziemlich gut, wo es einfach ein Indikator dafür ist, wie der ganze Rechtsstaat abgebaut wird, wie ein Angriff auf sexuelle und reproduktive Rechte, Recht auf Bildung. Und wenn die katholische Sexualmoral sich dort durchsetzt, dann betrifft es halt auch Heterosexuelle, weil eigentlich ist da nur Fortpflanzung angesagt und Sexualität auch nur zur Fortpflanzung. Es gibt kein Recht auf Pille, Verhütung ist eh schlecht, Abtreibung auch und am besten Sex nur in der Ehe und das vielleicht 4-mal im Leben, weil man irgendwie 4-mal versucht, ein Kind zu kriegen. Also das ist ja letztlich die Konsequenz davon. Ja, und ich finde, das wird man in Polen, sieht man es sehr, sehr deutlich, wie anhand von LSBTI und sexuellen und reproduktiven Rechten eigentlich ein Gesellschaftsbild verhandelt wird und versucht wird durchzusetzen.
Kann man eigentlich von Deutschland aus die LGBT-Szene irgendwie unterstützen? Kann man denen helfen? Gibt es da so irgendwie Möglichkeiten?
Na, wir als LSVD haben ja schon Anfang des Jahres ziemlich früh dazu aufgerufen, dass die Städtepartner in Deutschland sich da auch positionieren, das ansprechen, sagen, dass sie damit nicht okay sind und es tatsächlich auch zeigen, dass ihnen das wichtig ist und dass das Teil von einem demokratischen Grundverständnis ist und zum Beispiel auch im deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag von 1990, der feiert dieses Jahr, von 91, der feiert dieses Jahr den 30-Jährige, ist einfach natürlich auch eine Antidiskriminierungsklausel eigentlich drin. Also eigentlich gehört zum Grundverständnis sowohl der deutsch-polnischen Partnerschaft als auch der europäischen Grundrechtecharta und da können sich halt auch Städtepartnerschaften darauf berufen und sagen, so geht es nicht und wir wollen es nicht, wir finden es nicht in Ordnung. Und man kann es natürlich auch, wenn dann Besuchsreisen zum Beispiel wieder möglich sind, auch zum Thema machen von diesen Städteaustauschen. Also wir haben da auch Seminare gegeben für sozusagen die Verwaltung in den Rathäusern, die Städtepartnerschaften betreuen, um mit denen gemeinsam auch zu überlegen, wie kann man dieses Tool eigentlich nutzen, wie kann man den Austausch nutzen, um natürlich auch ein Umdenken in den Köpfen auch vor Ort vielleicht zu fördern und damit halt natürlich auch die Community vor Ort zu unterstützen. Wenn man zum Beispiel als deutsche Bürgermeisterin einer Stadt sagt, man möchte, wenn man die polnische Stadt besucht, auch das LGBT-Center besuchen beziehungsweise sich mit LGBT-Leuten vor Ort unterhalten. Damit gibt man denen schon nochmal einen Stellenwert. Und ich glaube, diesen Stellenwert deutlich zu machen, ist eine gute Sache, um auch von Deutschland aus zu zeigen, wir haben das im Blick und wir unterstützen LSBTI vor Ort.
Blicken wir noch etwas südlicher von Polen, nämlich nach Ungarn. Hier gab es in Verbindung mit der rechtskonservativen Fidesz-Partei eines Viktor Orbáns auch ein kleines Schmankerl am Jahresende, als der ehemalige ungarische Europaabgeordnete Josef Szajé und langjähriger Orbán-Begleiter über eine Regenrinne halbnackt vor der Polizei zu fliehen suchte. Man hat ihn bei einer eindeutigen Schwulenparty erwischt. Er ist inzwischen zurückgetreten und wurde von Orbán quasi verbannt. Dennoch bringt dieser Vorfall natürlich keine Entspannung. Hat diese Episode dennoch eine Auswirkung auf die trans- und homophobe Politik in Ungarn?
Sie zeigt vielleicht so ein bisschen die Doppelmoral von rechtspolitischen oder rechtspopulistischen PolitikerInnen. Das schon. Aber ich finde sozusagen, unabhängig von diesem Mann, dessen Namen ich auch gar nicht mehr weiß, weil er eigentlich im Endeffekt unwichtig ist, geht es ja darum, was passiert da in Ungarn? Ja, und das hat ja schon Monate vorher angefangen von der absoluten Entrechtung von Transpersonen, denen faktisch es nicht mehr ermöglicht wird, ihren Geschlechtseintrag oder ihren Vornamen zu ändern. Das heißt, sie müssen sich permanent mit falschen Dokumenten ausweisen und damit natürlich auch immer einer drohenden Gefahr, sei es um in die Bibliothek zu gehen, einen Führerschein zu beantragen oder mit der EC-Karte zu bezahlen. Ich glaube, das müssen sich manchmal nicht transgeschlechtliche Menschen auch nochmal überlegen, was eigentlich alles passieren kann, beziehungsweise wie oft ich mich eigentlich ausweisen muss und wie oft es dann Irritationsmomente sind, wenn ein anderer Name steht, der jetzt mit meinem äußeren Auftreten in keinster Weise konform geht. Das Zweite ist auch die ganze Verfassungsänderung, die ja auch durchgejagt wurde, nämlich wo man festschreibt, dass eine Familie aus Vater und Mutter besteht und auch die Ehe nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden kann. Das ist einerseits ein Eingeständnis daran, dass Ehe nicht so fest definiert war, wie man ja auch in Deutschland lange behauptet hat, mit Artikel 6, Schutz der Ehe, weil man jetzt ja sozusagen festlegen muss, dass die Ehe zwischen Mann und Frau ist, ist es offensichtlich klar geworden, dass wenn da nur Schutz der Ehe steht, im Endeffekt man dann auch zwei Männer oder zwei Frauen damit nicht sagen kann, ihr dürft es nicht. Aber das führt natürlich genau zu diesem Festsurren, wo man einfach nochmal ganz klar deutlich macht, dass man LGBTs da auch nicht haben möchte. Und wir haben auch zwei Veranstaltungen gehabt mit polnischen und ungarischen Aktivistinnen letztes Jahr, die einfach nochmal ziemlich gerade aus Ungarn sehr dramatische Sachen geschildert haben, wo immer mehr Leute auch keine Zukunft in diesem Land sehen, weil natürlich die Politik ihnen deutlich macht, wir akzeptieren dich nicht, wir wollen dich nicht, geh weg. Und viele das sozusagen dann, die können, im Endeffekt das Land verlassen. Und das kann es ja nicht sein.
Mhm. Wenn man sich die ganzen Meldungen hört, Polen, Ungarn und so weiter, und ich war noch nie in Polen, noch nie in Ungarn, und stelle mir immer so vor, wie ist eigentlich das Leben von Lesben, Schwulen und Transmenschen? Sind die dann gar nicht mehr momentan sichtbar? Gibt es da einen Untergrund? Leben die trotzdem irgendwie, gibt es da trotzdem Orte, wo die sich treffen? Wie muss man sich das gerade vorstellen eigentlich?
Na, also ich meine, man hat natürlich auf jeden Fall auch so ein bisschen dieses Stadt-Land-Unterschied, den hat man ja auch in Deutschland, ne? Das ist eine sichtbare queere Szene gibt's ja jetzt auch nicht auf dem Land in Deutschland. Ja, also muss man ja sozusagen auch nochmal so ein bisschen gucken. Und ich glaube, so Städte wie Warschau oder auch Budapest haben natürlich auch schon auch nochmal vielleicht einen Vorteil oder sind einfach auch, weil viele auch natürlich dann in die Städte gehen, weil sie auf dem Land keine Zukunftsperspektive sehen, sind Städte immer schon ein Ort von Diversität gewesen, wo es dann einfach auch mehr Leute gibt und die dann halt auch natürlich eine politische Stimme bekommen und sich auch gegenseitig bestärken können. Und auch Budapest und Warschau sind einfach auch nochmal Großstädte, wo auch die Bürgermeister, also ich glaube, beide Städte haben männliche Bürgermeister, auch nochmal Zeichen gegen die offizielle Politik auf nationaler Ebene gesetzt haben. Also der ungarische Bürgermeister zum Beispiel hat die Regenbogenflagge gehisst am Rathaus oder auch der polnische Bürgermeister hat jetzt gerade den Kulturpalast in Regenbogenfarben anstrahlen lassen zum Tag der Toleranz. Also da gibt's einfach sozusagen nochmal auch in den Städten da doch schon auch Widerstand gegen diese sehr restriktive, repressive Politik auf nationaler Ebene. Aber sonst ist es natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass man freiwillig wird. In Polen, wie gesagt, gibt es nochmal einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen West- und Ostpolen und in Ungarn eher nicht. Aber da ist es einfach immer schwieriger, weil natürlich da ja auch auch nochmal Zivilgesellschaft allgemein ja auch untergebuttert wird. Also da hat man ja nochmal so ein Angstklima, sobald man sich sehr oppositionell auch ja bewegt, sei es in der Presse oder auch in der Vereinsfreiheit.
Was man sich immer so ein bisschen so fragt, ist ja ein bisschen, die EU hätte ja und durchaus ja Möglichkeiten, unter Umständen die beiden Länder ein bisschen zu sanktionieren. Die hängen ja am Tropf der EU-Gelder teilweise auch. Ist es der EU nicht so wichtig oder wäre es eigentlich falsch, jetzt da eine große Sanktion zu verhängen, weil der Hass dann vielleicht noch viel größer wird?
Das ist halt immer sozusagen so ein bisschen die große Frage. Und zwar, also natürlich kann ich den Reflex auch immer sehr nachvollziehen, sozusagen wir müssen bestrafen und dann machen sie es nicht mehr. Das ist ja immer so ein bisschen so vielleicht auch Wasser auf die Mühlen, kann es sein, gerade wenn Ungarn und Polen sich ja auch an der EU abarbeiten und LGBT-Rechte als so EU-bürokratische Ideologie gilt und sozusagen mit dem ungarischen Nationalbewusstsein oder den polnischen Werten unvereinbar ist. Gleichwohl gibt es aber natürlich irgendwie auch inzwischen jetzt eine EU-Strategie, wo einfach aus Brüssel nochmal mehr Druck gemacht wird. Und ich glaube, es gibt ja auch diesen Rechtsstaatsmechanismus, der jetzt versucht wird zu etablieren, bis sich alle natürlich einig sind. Und das ist in der EU ganz oft so, dass sich alle Staaten einig sein müssen. Und wenn natürlich da um Sanktionen geht, gibt es mindestens immer ein Veto bzw. eine Gegenstimme. Insofern ist es nicht so einfach. Und die Frage ist natürlich auch immer so mit diesem, brechen wir alle Kommunikationskanäle ab? Also was passiert dann? Und du hast es auch angesprochen, werden LGBT dann noch mehr zu Sündenböcken, weil es dann keine Gelder mehr für ordentliche Straßen gibt, sage ich jetzt mal so. Das ist die große Gefahr auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Diese gleichen Diskussionen hat man ja auch, wenn zum Beispiel um die Todesstrafe für Lesben und Schwule in Uganda geht. Vor 2-3 Jahren, vielleicht erinnerst du dich, gab es eine Diskussion. Insofern ist das super kritisch und wir raten dazu, als LSVD ist unsere Position, schaut, ob die Leute vor Ort, die Community vor Ort, das befürworten oder nicht. Also gerade finde ich, das ist auch unsere Verantwortung. Ich finde es ganz fatal, Sachen zu fordern, die wir dann auch nicht auszubahnen haben. Also ich finde, wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was hier passiert. Ja, da kann man auch sagen, wir entscheiden uns so, weil wir diejenigen sind, die unmittelbar die Auswirkungen spüren. Aber für andere dann halt zu sagen, was gut ist oder nicht, halte ich wirklich für gefährlich, halten wir für gefährlich. Und da gibt's einfach die Frage, inwiefern die Communities vor Ort das einfordern oder nicht und für wichtig erhalten oder nicht. Und das ist der Ansatz und das wäre meine Antwort auf die Frage, ja oder nein, Sanktionen, Rausschmiss, whatsoever.
So, jetzt haben wir leider nur noch ein zartes Minütchen, aber wollen natürlich nicht dich gehen lassen, ohne dass du kurz sagen kannst, wie man sich informieren kann über den LSVD und über dich unterstützen kann. Gibt es da eine Webseite oder Ähnlichem?
Natürlich gibt es eine Webseite, also www.lsvd.de. Da haben wir extrem viele Informationen zur Situation, aber halt auch zu unseren Forderungen bereitgestellt. Das Gleiche ist natürlich, dass wir auf den Socials sind, auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Und wir freuen uns natürlich schon über Unterstützung. Wir sind darauf angewiesen, dass die Community uns mit Mitgliedsbeiträgen oder mit ihren Spenden unterstützt, weil wir natürlich auch politisch unabhängig bleiben wollen. Mhm. Und staatliche Gelder gibt es A, auch gar nicht so viel für den LGBT-Bereich, vor allen Dingen auf bundespolitischer Ebene. Aber B ist halt auch die Frage, inwiefern man dann auch noch deutlich Kritik üben kann, wenn man weiß, dass man Gelder vom Staat kriegt. Das ist dann so ein Machtmittel, was man, ja, deswegen ist uns Unabhängigkeit eigentlich super wichtig. Und dafür müssen wir uns natürlich finanzieren über die Community und über die Spenden und die Mitglieder. Und so kann man uns unterstützen, wenn man unsere Arbeit toll findet und möchte, dass die weitergeht.
Okay. Ja, Markus, wir müssen leider schon wieder enden. Wir konnten vieles nur anreißen, aber trotzdem ist es ganz wichtig, vielleicht über die Themen immer wieder zu sprechen. Zunächst mal vielen Dank, dass du heute Abend Zeit genommen hast. Und ich wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg mit der Arbeit und euch viel Erfolg bei der Arbeit. Und ja, ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend, hoffe ich.
Dankeschön. Ich wünsche dir noch eine schöne Sendung. Hat mich gefreut.
Dankeschön. Dann hören wir jetzt gleich hier noch einen wichtigen Tipp vom Alex und danach die Nachrichten. Und ja, vielen Dank, Markus Ulrich.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Schwulenschwemme befürchtet. Laut Rabbi soll Corona-Impfung homosexuell machen. Mit Nägel gegen Sex. Homofeindliche Aktion auf Wanderparkplatz. Verhinderer Dschungeleinzug. RTL feuert umstrittene Drag Queen. Jerusalem. Wenn man den Worten des Rabbi Daniel Azor Glauben schenken mag, dürfte in Kürze der Anteil Homosexueller an der Weltbevölkerung sprunghaft ansteigen. Dafür verantwortlich seien laut Azor die Impfungen gegen Covid-19, die, wie er behauptet, die Menschen lesbisch bzw. schwul machen könnten. Es ist nicht das erste Mal, dass der Rabbi mit Verschwörungserzählungen auf sich aufmerksam macht. So behauptet auch er, dass Corona das Werk der bösen Weltregierung sei. Im Falle der Impfung argumentiert er, dass diese, Zitat, gegensätzliche Tendenzen auslösen würden. Unbeantwortet bleibt aber jedoch die Frage, ob dann im Umkehrschluss nicht Schwule und Lesben durch die Impfung heterosexuell werden müssten. Die Mehrheit der Rabbis in Israel unterstützen die Impfung und andere Corona-Maßnahmen. Einige wenige nutzen die Pandemie jedoch, wie auch in anderen Religionen, um Homosexuelle für das Unheil auf der Welt verantwortlich zu machen. So behauptete der Rabbi Meir Matzu im letzten Jahr, CSDs seien an Covid-19 schuld. Kreis Unna. In einer besonders perfiden, homofeindlichen Aktion haben Unbekannte Nägel auf einen Wanderparkplatz ausgestreut und damit Autofahrer wie auch Wandernde in Gefahr gebracht. Ein Zusammenhang mit Hass auf Homosexuelle konnte dadurch hergestellt werden, dass auch ein Transparent aufgehängt wurde, das mit der Aufschrift gegen Sexparkplatz sowie einem Symbol für Gleichgeschlechtlichkeit versehen war. Laut Aussage der AIDS-Hilfe Unna sei der Parkplatz nicht explizit als Schwulentreff bekannt. Zumal Sex in der Öffentlichkeit per se nicht verboten ist, wie ein Sprecher der Polizei Unna bestätigte, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Köln. Der TV-Sender RTL scheint in diesem Jahr kein glückliches Händchen bei der Auswahl seiner Jurorinnen bzw. Teilnehmerinnen von Fernsehshows zu haben. Nachdem RTL in der vergangenen Woche gestarteten neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar alle bereits abgetretenen Folgen mit dem gefeuerten Juror Michael Wendler nachbearbeiten musste, haben sie diesmal die Notbremse etwas früher gezogen. Wenige Tage nachdem RTL die Kandidatinnenliste für Ich bin ein Star, die große Dschungelshow veröffentlichte, wurde bekannt gegeben, dass die eigentlich vorgesehene Kandidatin, die Drag Queen Nina Queer, nicht teilnehmen wird. Begründet wird dies mit Rassismusvorwürfen und einem Interview, in dem sie sich selbst als Hitler-Transe bezeichnet haben soll. Ohne die Vorwürfe im Detail zu bewerten, ist es verwunderlich, dass dieser Rauswurf erst jetzt, kurz vor dem Start der ersten Sendung, vollzogen wurde. Stehen Rassismusvorwürfe gegen Nina Queer schon länger im Raum und sind in der Öffentlichkeit bekannt. Aus Sicht der LSBTIQA-Community könnte das Teilnehmerinnenfeld trotzdem interessant sein. Mit dabei ist der Gewinner der ersten Prince Charming-Staffel, Lars Töns Feuerborn, und für Nina Queer wird nun ein weiterer Ex-Prince Charming-Kandidat antreten, Sam Dylan. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Noch vor wenigen Wochen sah sein Alltag komplett anders aus. Wie habe er nur glauben können, dies gerade in Berlin toppen zu können? Die Hektik, die vollen Straßen und dieses selbstherrliche »Ich bin ein Berliner«-Getue ging ihm bereits nach wenigen Tagen auf die Nerven. Natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es speziell für schwule Männer in Großstädten viel mehr Möglichkeiten zur körperlichen Vereinigung gab, als er sich hätte erträumen können. In 6 Monaten konnte Mark die Anzahl der Männer, mit denen er Sex hatte, um über 800% erhöhen, was vor 3 erotischen Abenteuern vor seinem Umzug nicht gerade eine überraschende Entwicklung dokumentierte. Mark war ein Landei. Und es war ihm schnell egal, ob die gepiersten und tätowierten Alternativen ihn mit einem befremdeten Blick musterten, wenn er mit der Sprache herausrückte, dass er eigentlich in der Lüneburger Heide zu Hause war. Ja, richtig, das ist da, wo die Heidschnucken den Mähdreschern die Wege zum Feld versperren und Hühner tatsächlich noch frei herumlaufen dürfen. Es gab sogar ein paar Typen, die es anmachte, ein Unschuldslamm aus der Einöde flachzulegen. Doch Mark strebte nach etwas anderem. Nähe und Geborgenheit. Er sehnte sich danach, sich ein Zuhause aufzubauen, welches die anonymen Menschenmassen und zugepflasterten Straßenzüge unbedeutend erscheinen ließ. In Tempelhof wollte dies nicht gelingen, so sehr er es auch versuchte. Er hatte einen Entschluss gefasst. »Erika, das war's. Mir reicht's. Ich halte es hier keine Nacht mehr aus. Wir fahren zurück nach Hause. Der Albtraum ist vorbei.« »Home is where the heart is.« Mark wollte zurück zu seinen Freunden, der Natur, der Ruhe, die für ihn Heimat bedeutet. Er sehnte sich danach, mit Vogelzwitschern oder Hahnenkrähen aufgeweckt zu werden und begleitet von Grillenzirpen abends entspannt ins Bett zu sinken.
Das war natürlich kein Text von mir, sondern ein ganz kleiner Auszug aus dem aktuellen Buch unseres nächsten Gastes. Das Buch heißt Heidelust und Vogelschießen und stammt von dem Kultautoren Lukas Timm. Ihr kennt ihn vielleicht noch von seiner 6-teiligen Romanreihe rund um die Figur von Lukas Timm, die durchaus biografische Elemente hat und mit der der reale Lukas Timm sich einen großen Fankreis erarbeitet hat. Nun, in seinem neuen Buch geht es aber nun um einen ganz anderen Protagonisten, nämlich Mark Manske, einem Journalisten der kleinen Regionalzeitung Heide-Rundschau. Ich habe das Buch gelesen und fand es wirklich sehr kurzweilig, überaus unterhaltsam, aber auch spannend. Gerade das Richtige in trübseligen Corona-Zeiten. Deswegen lud ich Lukas Timm erneut zu uns in die Sendung ein. Und nun ist er auch wirklich wahrhaftig live zugeschaltet. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulen Welle in Freiburg. Lukas Timm.
Guten Abend, Hartmut. Hallo, Alex. Ich freue mich auch total, wieder bei euch zu sein.
Wir freuen uns auch, dass du wieder gekommen bist. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Buch. Es entstand ja unabhängig von deiner bisherigen Reihe. Heißt das, die Reihe ist beendet?
Ja, das sieht ganz so aus im Moment. Also es ist auf jeden Fall, sollte man nie sagen. Aber im Moment habe ich das Gefühl gehabt, die Reihe ist im Moment auserzählt. Also die endet so an meinem 40. Geburtstag. Und seitdem bin ich auch nicht älter geworden. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es wird Zeit, mal was anderes zu machen. Das habe ich jetzt getan.
In deinem aktuellen Buch zieht es dich nun in die malerische Provinz Initten der Lüneburger Heide. Du lebst ja heute in Hamburg, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, wieso zog es dich gedanklich nun in die, wenn auch natürlich sehr schöne, Provinz? Wie kam es zu dem Buch?
Das Ding ist halt, dass ich dort aufgewachsen bin, dass ich da eine glückliche Kindheit hatte und viel erlebt habe. Und ich möchte natürlich auch nur über Sachen schreiben, wo ich mich auskenne sozusagen. Und da meine Eltern Journalisten sind, habe ich da auch guten Einblick in die Termine und was so erlebt worden ist und so weiter. Also es ist doch sehr viel Lukas Timm autobiografisch, auch in diesem Roman, was man nicht auf den ersten Blick bemerkt, wahrscheinlich.
Magst du uns, ohne zu viel zu verraten, ein bisschen sagen, um was es in dem Buch geht?
Ja, also es geht um Mark Manske, den Journalist, der eigentlich meint, er möchte eine große Karriere machen, ist aber halt aus Liebe zu seiner Heimat wieder zurückgegangen, in die Kleinstadt und verliebt sich dort auf dem Schützenfest in den neuen Schützenkönig. Und der ist zu seiner Überraschung kein bierbäuchiger Vollbartträger, sondern ein junger Milchbubi, und er rechnet gar nicht damit, dass dieser Mann schwul ist. Und ja, es ist eine schöne Liebesgeschichte mit Spannung und skurrilen Situationen und Personen, würde ich sagen.
Ja, das kann ich bestätigen. In dem Buch geht es ja unter anderem auch um eine Neuverfilmung des 50er-Jahre-Klassikers Heide-Schulmeister Uwe Carsten. Ich kannte ihn, muss ich gestehen, nicht, aber ich habe mich informiert. Ist es denn in nördlichen Gefilden ein Kultklassiker? Kennt man das dort?
Was, du kanntest den Film nicht?
Nein, ich schäme mich, ich würde es nachholen.
Das ist ja witzig. Nein, also für mich als Norddeutscher war das ganz normal, dieser Film, der war total präsent bei uns. Mhm. Genauso wie Sissi-Filme oder Grün ist die Heide. Kennst du Grün ist die Heide?
Sagt mir auch was, ja.
Solche Filme, das lief bei uns. Bei jeder Wiederholung im Fernsehen haben wir das immer wieder geguckt. Und ich glaube, meine Mutter und meine Schwester gucken die immer noch. Und es scheint wohl ein norddeutsches Phänomen zu sein, aber ich habe da nie drüber nachgedacht, ob man das auch woanders kennt oder nicht.
Ja, man versteht aber auch, dass es ein Klassiker ist, auf jeden Fall. Ich habe mich dann auch beschämt, dann auch gleich informiert.
Ja, zu Recht, würde ich sagen.
Genau.
Aber ich vergebe dir.
Das freut mich, Dankeschön. Ja, das Buch kommt, wie ich finde, ja sehr vergnüglich daher, wenngleich ja durchaus auch sehr heftige Themen drin vorkommen, zum Beispiel Missbrauch von Kindern, Demo von Rechtsradikalen. Du kritisierst auch durchaus ein wenig die Bräuche in vielen ländlichen Gefilden, wie eben Schützenvereine oder auch die Macht kommunaler Bürgermeister. Gibt es für dich da sehr viele reale Ansatzpunkte? Du hast schon gesagt, du hast da so einen Background, ne?
Genau, richtig. Also ich finde, meine Eltern früher wahnsinnig gerne auf diese Termine gegangen. Immer, die haben halt jeden Tag berufliche Termine gehabt, ob nun bei den Landfrauen beim Kuchenbacken oder Schützenfest halt. Da konnte ich auf den Jahrmarkt gehen und so weiter. War aber halt immer befremdet von diesen Schützen, weil ich auch total gegen Gewalt und Waffen aufgezogen bin. Also es war für uns immer unmöglich, dass die Leute dann mit Waffen sozusagen sich messen. Mhm. Also das fand ich immer total befremdlich. Und solche Sachen kommen drin vor. Oder an meiner Schule war tatsächlich eine Lehrerin, die auf der Klassenfahrt mit einem Schüler was angefangen hatte und dann suspendiert wurde und solche Sachen. Oder halt Mord ist halt auch, die Gördemorde sind jetzt gerade im Fernsehen gewesen. Das ist ja auch bei mir im Landkreis gewesen. Und das war alles präsent irgendwie, also keine schönen Sachen, aber die gehören halt auch dazu, ne?
Ja, allerdings, ja. Was mir aber auch gefällt an dem Buch, ist der Übergang von sehr wirklich romantischen Momenten rund um die schwule Liebe, aber auch um Freundschaften, bis hin dann zu einem Mordfall, der einen dann ebenso packt. Das machst du mit sehr leichter Hand und mit sehr viel Humor. Schön auch viele kleine Beobachten und Anekdoten, also wirklich auch im Kleinen teilweise. Ist da auch sehr viel von dir selbst drin, die ganzen Anekdoten und so?
Das war's nochmal schön.
Die ganzen Anekdoten und so?
Ach so, die Anekdoten.
Ja,
Da ist viel von mir drin auf jeden Fall. Also jetzt nicht, dass ich jemand ermordet habe oder so.
Gott sei Dank.
Es gibt ja Mörder, die dann ihre Geschichten aufschreiben und so weiter. Ich muss auch nochmal deutlich sagen, es ist halt kein Krimi. Ich glaube, dass wenn jemand dieses Buch liest und denkt, es ist ein Krimi, wird halt die ersten zwei Drittel ziemlich enttäuscht sein.
Stimmt, erst gegen Ende zieht es dann an in die Richtung.
Es ist eigentlich eher wie diese Eberhofer Krimis aus Bayern sozusagen in Norddeutschland. Und jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Was war die
Frage? Ob die vielen kleinen Anekdoten, Beobachtungen, die du da drin hast in dem Roman, ob die ja, also, will ich auch selbst erleben, teilweise sind und so.
Genau, also es ist dann vor allen Dingen auch diese Dorfprostituierte. Ich fand das damals immer total faszinierend oder auch peinlich, wenn ich mit meiner Mutter im Auto an der B75 langfuhr und da stand dieses Mobil mit dem Herz am Fenster. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt von meiner Mutter, wie das so ist als Kind, aber ich fand das auch irgendwie total geil. So. Also es hat mich fasziniert und deswegen wollte ich das unbedingt aufgreifen in diesen Büchern. Und es ist ja auch eine wichtige Schlüsselfigur geworden, die Dorfprostituierte. Frau Vogel.
Ja, stimmt. Marc Manske lernt ja in der Geschichte immer mehr die Vorzüge des Lebens in der Lüneburger Heide und zusammen mit seinem Partner und mit seinen Freundinnen und Freunden kennen. Ist das auch eine Sehnsucht von dir oder bist du eigentlich schon überzeugter Städter?
Ach, es ist einfach trotz dieser ganzen Geschichten die heile Welt und meine Heimat. Und ich habe damit abgeschlossen. Also ich habe nicht vor, jetzt dahin zu ziehen, wie Marc Manske sozusagen. Ich bin glücklich in der Großstadt, ich mag Kultur, ich finde es toll, spontan zu sagen, ich gehe heute mal auf ein Konzert und guck mal, ob ich da vor der Tür noch eine billige Karte kriege, ohne dass ich abends gucken muss, wann fährt die letzte Bahn nach Hause oder so, ne? Das ist mir schon sehr wichtig. Ja.
Du hast ja schon einmal eben eine Buchreihe ins Leben gerufen. Könnte es um Marc Manske auch eine ganze Reihe geben?
Ich denke, das wäre eine gute Idee. Ich habe im Moment eine ganz andere Idee, die zwar auch in der Heide spielen soll, aber irgendwie andere Personen betrifft. Da werde ich demnächst mal ein bisschen was ausfeilen und schreiben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, da das ja in der gleichen Gemeinde spielt, dass da auch bekannte Personen aus dem Buch mal durchs Bild rennen oder so oder als Randfiguren vorkommen. Aber eventuell kann ich es auch auf die Person umpolen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin noch so am Zusammenspinnen.
Ja, wir sind gespannt. Und wenn ich es richtig gelesen habe, ist ja Heidelust und Vogelschießen dein erstes Buch, das du über einen Verlag herausgebracht hast. Wie kam es zu diesem Entschluss?
Das ist richtig. Ich weiß nicht, ich habe früher ja immer probiert, mein erstes Buch damals bei einem Verlag rauszubringen. Und es war eigentlich immer Rennen gegen Wände, weil es halt auch ziemlich frivol war und so weiter. Und ich habe halt diesmal bewusst auch so geschrieben, dass es überall ausliegen kann sozusagen. Es ist trotzdem prickelnd zum Teil, aber jetzt auch nicht überspannt. Und ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nach der Buchreihe gedacht, jetzt ist so ein Neuanfang und ich würde es gerne nochmal probieren. Und das bietet ja auch ganz andere Möglichkeiten. Ja. Also man muss ja auch als Self-Publisher immer ziemlich viel Geld in Werbung stecken, wenn man die verkaufen möchte. Und da bleibt dann auch nicht viel über. Und ich bin mit dem Main Verlag jetzt zum Beispiel sehr, sehr glücklich. Da kann ein Autor nur von träumen, dass so viel Geld da investiert wird in Werbung und so weiter. Und ich kann Leute kennenlernen auf den Messen und so weiter. Das ist schon eine tolle Sache.
Bei dir hat sich ja seit unserem letzten Gespräch vor einigen Jahren einiges getan. Damals zum Beispiel gab es ja kein öffentliches Foto von dir. Das war ja fast Programm, das ist fast zelebriert ein bisschen auch. Nun einmal gibt es Fotos von dir und sieh da, du hättest dich gar nicht verstecken müssen. Wie kam es zu diesem Sinneswandel?
Ach, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gedacht so, ich muss mich ja nicht verstecken jetzt hinter meinen Büchern. Also ich stehe ja zu den Büchern und zu dem, was ich gemacht habe. Und eigentlich bin ich auch ein bisschen stolz darauf, was ich gemacht habe. Und ich brauche mich nicht verstecken.
Nee, auf keinen Fall, ja.
Und ich habe halt gedacht, wenn ich jetzt einen Verlag finde, dann möchte ich auch den unterstützen, indem ich Lesung macht zum Beispiel. Das ging ja vorher gar nicht, außer dieser Glory Hole Lesung, die ich mal gemacht habe, wo man mich nicht gesehen hat. Aber ich möchte halt auf Messen gehen, ich möchte auch mit den Lesern Kontakt haben und ich habe lange drüber nachgedacht, ob es gut ist oder schlecht. Bis jetzt habe ich es noch nicht bereut.
Das Buch kam ja jetzt zu Corona-Zeiten ja heraus. Und ich habe gehört, du warst selbst auch infiziert. Wie schlimm war es denn und wie geht es dir heute?
Ja, witzig. Also das Ding ist, das Buch kam raus und das war der zweite Tag, wo ich Corona hatte. War irgendwie ganz komisch. Also ich hatte einen Fernsehabend gehabt mit Freunden zu dritt und wir hatten echt einen schönen, lustigen Abend. Und ein paar Tage später hatte ich dann nachts ein bisschen erhöhte Temperatur, bin aber am nächsten Tag wieder zur Arbeit gegangen und nach drei Tagen habe ich im Büro, wie man das als Beamter so macht, Kaffee getrunken, Quark gegessen und ich habe gemerkt, es schmeckt nach nichts. Das war halt absolutes Zeichen, hier stimmt was nicht. Irgendwie. Und dann bin ich gleich nach Hause, Notruf angerufen, den gibt es in Hamburg, der kommt vorbei, macht einen Test an der Tür. Und ja, dann hatte ich halt Corona, erster Corona-Fall in der ganzen Behörde und ach, wie peinlich. Aber ich hatte außer diesem Geschmacksverlust fünf Tage hatte ich gar nichts, überhaupt nichts und auch jetzt nichts. Und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das nicht schlimmer verlaufen ist, weil ich habe immer gedacht, wenn jemand an Corona stirbt, dann bin ich das, weil mein Immunsystem eigentlich nicht so gut ist, habe ich gedacht. Aber wer weiß.
Wenn du jetzt immer so Leute hörst, die das Ganze leugnen und runterspielen, was denkst du da?
Ich finde das total erschreckend. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil jeder muss aufpassen und den anderen beschützen. Und ich bin halt auch Optimist. Also ich kann ich kann immer was Gutes darin sehen, wenn es jetzt runterfährt und jeder auf jeden aufpasst. Und es macht mich echt böse und es erschreckt mich so, dass es so viele Leute sind. Das hätte ich nie gedacht.
Ja.
Man kennt das ja, dass in der Stadt immer 3, 4 Leute sind, wo du denkst, pff, hätte ich früher nie gedacht, dass es Verrückte gibt, wirklich, die frei rumlaufen. Und wenn du dann die Massen siehst auf diesen Demonstrationen, dann ist man wirklich total geschockt, finde ich. Also das finde ich ganz schlimm.
Geht mir auch so, ja. Ja, zum Abschluss, wir haben nur noch 2 Minütchen, aber natürlich will ich jetzt nicht dich gehen lassen, bevor du nicht nochmal sagst, wie man sich über dich informieren kann, über deine weiteren Projekte. Und hast du gerade sonst noch aktuelle Projekte, die du noch erwähnen möchtest?
Also auf jeden Fall kann man mich bei Facebook immer finden, Lukas Tim Buch, mein Link. Dann bin ich bei Instagram, dann ich bin überall zu finden. Ich verstecke mich ja nicht mehr. Und wer mich finden will, findet mich lukastim.de. Verlag möchte ein Hörbuch machen, da bin ich natürlich total aufgeregt und gespannt, und wenn ich dich so mit deiner charmanten Stimme habe lesen hören, werde ich dich mal ins Spiel bringen.
Oh, jetzt bin ich
rot. Ich fand das so schön. Ich habe ja neulich auch mal eine Online-Lesung gemacht, das war meine erste. Und ich war jetzt nicht so zufrieden mit mir, weil ich, wenn ich so höre, wie schön ruhig und langsam du redest und so.
Aber ich konnte ja auch schneiden zwischendrin.
Ja, ach so.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich das zwischendrin.
Die Grillen waren gar nicht gerade.
Ja, die waren echt, ja.
Ja,
die, eben. Die züchte ich im Wohnzimmer.
Genau. Ja, nee, also das ist halt ein Hörbuch, wäre so mein nächstes Ziel. Und dann habe ich munkeln hören, dass man das Buch eventuell auf Englisch übersetzen möchte. Das ist natürlich auch eine Ehre. Und wieder eine ganz andere Dimension.
Wow.
Wobei ich nicht weiß, ob man auf Englisch diese Heide-Geschichten so begreifen kann. Aber bestimmt.
Ich denke eigentlich schon. Das haben die ja auch mit so ein bisschen so diese Provinz und so. Also das ist das Schöne, diese schönen Landschaften und alles. Das konnte ich, glaube ich,
nicht. Eben, genau. Das sind wie die Cornwall-Sachen für uns oder sowas.
Und den Film müssen wir halt den noch nachliefern, wenn ich ihn schon nicht kenne. Aber das kriegen wir dann auch noch hin.
Das schaffen wir auch noch, ne?
Genau. Ja, Lukas, schön, dass du heute mal wieder bei unserer Sendung warst.
Ich bin mich auch total gefreut. Ich könnte noch stundenlang weitersehen.
Ja, ich finde es auch, hätte auch noch Lust, aber leider die Zeit rinnt. Jetzt allerdings wünsche ich mir erstmal für das neue Jahr sehr viel alles erdenklich gut. Bleib auf jeden Fall jetzt gesund und viel Erfolg mit Heidelust und Vogelschießen und deinen weiteren Projekten.
Ich freue mich total. Schönen Abend und danke fürs having me.
Ja, sehr gerne. Das war
schönen Abend. Bis bald.
Schönen Abend. Das war der Autor Lukas Tim, der mit uns unter anderem über sein sehr empfehlenswertes aktuelles Buch gesprochen hat. Und gleich geht es bei uns weiter mit einem anderen Gast, der auch schon mal bei uns war. Das ist der Musiker Thomas on the Rocks. Von ihm hören wir nun seinen Song Metamorphosen.
Hallo, mein Name ist Antina Christ und ihr hört die Schwule Welle Radio Dreieckland. Viel Spaß!
In unserer Weihnachtsshow sprachen wir schon einmal mit Thomas Hoffmann alias Thomas on the Rocks, einem Singer und Songwriter aus Frankfurt am Main. Am 12. Dezember 2020 kam seine aktuelle CD Alte Brücken raus, ein sehr persönliches Album. In seinen Songs verarbeitet der Künstler oft persönliche Erfahrungen und Erlebnisse, zum Beispiel auch sein Coming Out. Gerade hörten wir bereits den Song Metamorphosia von ihm und später hören wir noch ein weiteres Stück. Doch nun begrüße ich den Künstler erst einmal höchst persönlich am Telefon. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulen Welle aus Freiburg. Thomas Hoffmann alias Thomas on the Rocks.
Ja, grüß euch. Grüß dich und hallo Radio Dreieckland.
Hallo, Thomas, bist du gut im Rahmen der Möglichkeiten ins neue Jahr gestartet?
Ja, also ich habe Silvester verschlafen. Ich bin um 22 Uhr auf der Couch eingepennt.
Ja, ich glaube, das ist so beim Lockdown, glaube ich, so die Gefahr gerade.
Ja, ich bin auch nicht wach geworden, weil überhaupt keine Knaller bei uns in der Gegend.
Das ist richtig.
Von daher ist das ganz gut gewesen.
Ja, ich sagte es eben schon, du verarbeitest in deinen Songs oft persönliche Erlebnisse und Erfahrungen. Eben hörten wir zum Beispiel den Song Metamorphosia, ein Beziehungslied. Es ist auch der erste Song auf deinem aktuellen Album. Wie kam es zu dem Song?
Ja, das kam im Grunde durch die vorletzte Beziehung, die ja auch dann in die Brüche gegangen ist, weil man sich entfremdet hat im Grunde. Irgendwann hast du halt die Schnauze voll von falschen Aussagen oder in diesem Fall halt Lügen und hast halt machst dann eine innere Metamorphose durch und sagst dir dann irgendwann, erzähl, was du willst und Ja. Mhm. Ich breite meine Flügel auf und fliegt der dann irgendwann davon. Mhm. Ist halt, ja.
Du bist ja auch Komponist, schreibst also alle Songs wirklich auch selber, bist aber auch genau. Interpret. Wie lange stehst du denn schon auf der Konzertbühne, wenn man alles zusammenrechnet?
Also alles zusammen bestimmt 30 Jahre jetzt.
So alt bist du noch gar nicht.
Ja, nein, 29.
Genau.
Nee, also ich bin mit 8 Jahren in Gitarrenunterricht geschickt worden und habe mit 13 die ersten eigenen Bands gegründet und dann mit 20, kannst du sagen, haben wir eine größere Rock-Kombo gehabt, mit denen wir auch 2 CDs aufgenommen haben und ja, sind da mehr oder weniger erfolgreich durch Deutschland getingelt.
Mhm. Das aktuelle 3. Album ist dein erstes, glaube ich, Solo-Album und kann man sagen, dass es das persönlichste ist von nur
Das ist auf jeden Fall das persönlichste. Mhm. Ja, das sind alles Songs, die mit meinem Leben zu tun gehabt haben. Du hast ja auch schon erwähnt, Alte Brücken heißt das Lied, wo ich auch das zweite Lied auf der CD, das ist ja mein persönliches Coming-out-Lied, wo ich die ganzen Erfahrungen im Grunde so verarbeitet habe.
Mhm. Und, ja, genau, Entschuldigung.
Alles gut.
Ja, du hast ja im Vorgespräch mir schon ein bisschen so erzählt, dass du dich relativ spät geoutet hast. Das muss ich doch das Alter sagen. Da warst du 45. Wie war dein Leben davor? Lebst du quasi scheinbar wie ein Hetero oder hast du einfach dieses Thema ganz ausgeklammert? Ich selbst habe mich auch relativ spät geoutet und habe tatsächlich versucht, zwar nie zu lügen, aber diese Seite von mir gänzlich zu unterdrücken. Wie war es denn bei dir?
Gemischt. Also ich habe schon so ein schwules Leben gelebt, eher auch versteckt, in der Öffentlichkeit ganz versteckt, habe mich nie getraut zu outen und es ist in meiner Jugend etwas passiert, da war es der Fall gewesen, dass ich einen Freund gehabt habe, einen Kumpel, also keinen Partnerfreund oder Freundschaftsbus, sondern ein Freund, der HIV-positiv war und seine Eltern haben das damals mitbekommen und haben ihn im Grunde vor die Tür gesetzt und er hat eine Bleibe gesucht. Der ist dann zu mir gekommen, weil ich eine große Wohnung hatte und da hatte ich eine ganz schlechte Erfahrung gehabt. Da waren meine Eltern vor der Tür und haben gesagt, lässt du den jetzt hier wohnen? Willst du auch schwul werden? Willst du dir AIDS holen? Und das war für mich einer der Punkte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich erstmal still, euch sage ich das jetzt sobald nicht. Das war schon sehr unangenehm.
Also
nichts gegen meine Eltern, um Gottes Willen. Ich lieb sie und sind gute Freunde von mir, aber das hat bei mir persönlich schon so einen Knacks verursacht, dass ich nicht damit hausieren gegangen bin, dass ich homosexuell bin.
Ja, bei mir war das damals so, dass ich versuchen wollte, meine Homosexualität nie wirklich auszuleben, was eine Weile ganz gut funktionierte. Das änderte sich, als viele meiner Hetero-Freunde sich damit anfingen, dann zu heiraten und meine Rolle sich wandelte. Dazu kamen dann ein paar Schicksalsschläge und eine Depression. Das führte bei mir zum Coming-out, zunächst bei engen Freunden. Wie war das dann bei dir, dass du dann doch entschieden hast, dich zu outen?
Ja, das war einfach, das war für mich an einem 8. Mai war das gewesen, 2017. Da habe ich auf dem Balkon gesessen, habe durch die Depression, die ich im Grunde hatte, gutes Gewicht zugelegt, also 140 Kilo auf den Rippen gehabt. War im Herzen zutiefst unglücklich, dass ich nie jemanden gefunden habe, der an meiner Seite ist. Und habe so für mich dann gesagt, hier, jetzt musst du was ändern. Du wirst nicht glücklich damit, dass du dich nicht outest. Du findest keinen Kerl, wenn du dich nicht outest. Und habe dann den Entschluss gefasst, ins Sportstudio zu gehen, mich fitter zu machen und attraktiver für die für die Fleischbeschau, die du da in den ganzen Kneipen hast. Und ja, das war schon ein wichtiger und guter Schritt für mich. Ich habe im Internet halt recherchiert, was du machen kannst. Als homosexueller Mensch, wie du Kontakte knüpfen kannst und habe da auch dieses Coming-out 30-Plus-Forum entdeckt und dort wurde mir sehr geholfen. Also da konnte ich anonym schreiben, wie es mir geht, meine Sorgen, meine Probleme, meine Depressionen niederschreiben und habe halt sehr viel positives Feedback bekommen. Feedback, dass es gar nicht so schlimm ist. Man halt natürlich für sich selber den Zeitpunkt ja, raussuchen muss, zu wissen muss, wann es persönlich am besten ist, ja, in diesen Weg zu gehen. Ja, und da hatte ich wirklich Glück gehabt mit dem Besitzer des Forums. Der hat mich sozusagen an die Hand genommen und hat mich sogar in die Szene von Frankfurt eingeführt.
Das war der gute Rüdiger, genau, den wir auch hier kennen, ganz gut. Ja. Ja, und wie reagierte dann dein Umfeld? War dann die Sorgen, die du vielleicht vorher hattest, dann begründet oder haben die eigentlich ganz gut reagiert?
Überhaupt nicht. Also ich habe durchweg positives Feedback bekommen, habe das halt auch nicht jedem auf die Nase gebunden. Zum Beispiel meinen Eltern habe ich es nicht direkt gesagt. Meine Mutter ist ja jetzt leider letztes Jahr, Anfang des Jahres verstorben. Mhm. Sie hat es im Grunde gewusst, aber nicht von mir. Also so ein Coming-out vor den Eltern hat nicht stattgefunden. Das, wie gesagt, durch die Geschichte damals, wo der Freund bei mir gewohnt hat. Und ja, das war mir, ja, ich wollte da nichts, keine Kohlen ins Feuer werfen.
Ja. Man hätten deine Eltern wahrscheinlich damals gewusst, hätten sie wahrscheinlich auch nie so reagiert, wahrscheinlich. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch so dahergesagt, vielleicht.
Ne? Nee, garantiert nicht. Die hätten sicherlich, wenn ich denen das auch gesagt hätte, hätten sie auch nicht negativ reagiert. Mhm. Dafür kenne ich es so gut.
Ja.
Aber das war so die letzte Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, das nicht zu sagen.
Mhm. Ja. Hast du dir außer CO30 denn noch andere Hilfe geholt? Hast du oder warst du irgendwann bei einer Beratung oder ähnlichem?
Nee, gar nicht.
Du warst gar nicht.
Also gar nicht. Also ich habe das dann aus eigener Motivation und Überzeugung und ja, ich habe mich an den Haaren gepackt und habe mich auf diesen Sumpf selber rausgezogen und ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht. Ja, also seitdem geht's mir gut, meine Depressionen sind weg und das Leben ist bunt und macht Spaß wieder auf einmal. Und, ja, war die beste Entscheidung in meinem Leben.
Das kann ich bei mir auch sagen, ja. Ja, seit dem 8. Mai also nun, 2017, hat sich dein Leben total gewandelt. Wie lebst du heute? Wenn man dich jetzt treffen würde, wie wärst du heute, der Thomas von heute? Bist du in der 10 unterwegs?
Ich bin der ganz normale, gleiche Typ wie früher auch. Mhm. Ich gehe lockerer mit dem Thema um, ganz klar. Früher wurde ich immer so ein bisschen rot und habe so ein bisschen verstohlen weggeguckt, wenn dieses Thema aufkam. Aber heute ganz locker. Ich habe jetzt auch vor kurzem noch einen Freund gehabt und habe den auch in der Öffentlichkeit geknutscht und Händchen gehalten, umarmt und ja. Mhm. Also sehr locker gehe ich damit um mit dem Thema. Mhm. Nehmen regelmäßig am CSD teil, auch als aktiver Mitläufer von den Gruppen, gerade im Frankfurter Switchboard, haben wir ja auch so eine Gemeinschaft, die das macht.
Was ist Switchboard denn?
Ja, natürlich, muss ich erklären, für mich ist das selbstverständlich. Switchboard ist ein Treff, beziehungsweise ein Kulturcafé der AIDS-Hilfe Frankfurt, eines der ältesten Lokale in Frankfurt, Szene-Lokale. Das jetzt nicht so ein Fleischbeschauschuppen ist, sage ich mal, keine Partykneipe ist. Da gehen normale Menschen hin, da gehen Menschen mit Lack und Leder hin, da kannst du kommen als Tunte, du kannst deinen gesamten Fetisch ausleben, ohne dass da einer dumm guckt und dich anmacht oder so. Das sind ganz normale Menschen, wir haben Kaffeekuchen, wir haben viele Kulturveranstaltungen bei uns, Lesungen und sowas. Also es ist ein super Laden, super Leute, alles ehrenamtlich geführt. Ja.
Ja, da muss ich auf jeden Fall auch rein. Wir wollten ja auch mit der Schwulen Welle schon lange ein Feature machen über die Frankfurter Szene. Und ich war da mit dem Stefan Peschek, dem Schauspieler, den wir auch schon oft hier gesprochen haben.
Ja, kenn ich ja.
Kennst du sogar? Ach, witzig.
Ja.
Genau, mit dem der wollte mir ein bisschen die Szene zeigen und dann muss ich mir unbedingt sagen, dass wir da auch rein müssen dann.
Ja, auf jeden Fall müsst ihr da rein. Also Switchboard ist auf jeden Fall eine Institution in Frankfurt. Das war der Ort in Frankfurt, wo als erstes die HIV beziehungsweise an AIDS erkrankten Menschen eine Anlaufstelle hatten. Ja, ein Ort, wo sie sein konnten. Und, ja.
Ja, zurück zu deinem nun Album, Alte Brücken. Inwiefern spiegelt das Album ein wenig deine Geschichte wider? Gibt es da Songs, die das besonders tun?
Wie gesagt, das Alte Brücken selber, das Titellied, und das ist, wie gesagt, mein persönliches Coming-out-Lied. Dann gibt's noch All die ganzen Steine, das habe ich für meine Mutter geschrieben. Mhm. Hat sie leider nur noch in der Rohfassung damals gehört, hat leider nicht mehr geschafft, weil durch diese ganze Pandemie Krise, auch die Termine im Studio ständig hin und her geschoben wurden. Und das ist ein sehr, sehr persönliches Lied. Und im Grunde sind es vier sehr persönliche Songs und ein einziger, der eher so als eine Art Auftragsarbeit für eine Vernissage im Switchboard gemacht worden ist.
Ich glaube, auf den kommen wir gleich sogar noch, aber ja, vorher noch ganz kurz, wenn du so persönliche Sachen einbringst, wie machst du das musikalisch? Also ist da erst der Text für dich da, die Geschichte, eine Stimmung oder wie komponierst du da?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also viel mit Stimmung, je nachdem, wie so die Gemütsstimmung bei mir ist, setze ich mich dann vor mein kleines Studio, mein kleines Home-Studio und bastel einfach. Hab dann Ideen von kleinen Refrains oder Gesangsmelodien. Schaue, wie ich das umsetzen kann, spiele die Instrumente mit ein und schreibe im Grunde parallel den Song mit Text und mit Melodie. Und schreibe im Grunde den Text auf die Melodie und die Melodie mit zum Text.
Also spielst du auch die ganzen Instrumente dann selber, oder?
Ja, unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier eine riesen Auswahl an Instrumenten habe. Gitarre ist da, ein Bass ist da, aber das meiste Zeug wird dann natürlich auch über das Musikprogramm, über die Samples gemacht. Ja, ganz klar.
Und du willst ja sicher damit auch mal auftreten und dann hast du dann schon eine Band oder musst dann Leute erst casten oder wie machst du es dann?
Ja, also das hatte ich letztes Jahr angefangen gehabt, das Casten mit den Leuten und hatte auch schon einen Übungsraum in Frankfurt organisiert, was auch wirklich ja eine Seltenheit ist, sowas zu bekommen in Frankfurt. Das ist alles irgendwie mit Erbschaft geregelt. Das geht immer auf die Freunde über der Übungsraum in Frankfurt. Hatte Musiker gehabt, die grüße ich auch an dieser Stelle, falls sie zuhören. Und wir wollten das auch aufziehen, aber dann kam die Pandemie, wir durften nicht mehr proben. Und es sollte ja eine Liveband, eine Begleitband werden. Und die Aussichten für Livekonzerte 2021 sind genauso dünn wie 2020. Mhm. Und aufgrund der Kosten, die laufenden Kosten, habe ich das einfach erstmal zurückgeschraubt und gehe das 2022 wieder an.
Mhm. Ist ja auch prädestiniert dann für CSDs und ähnliches, ne? Also da spielen könntest dann.
Ja, also es wäre ja 2020 sogar gewesen, dass ich in Frankfurt und in Hanau auf dem CSD gespielt hätte und wurde ja leider abgesagt. Aber ist ja auch sinnvoll. Macht ja keinen Sinn.
Auf jeden Fall, ja, natürlich, klar. Aber natürlich schwierig, gerade für die ganze Künstlerszene natürlich und überhaupt für alle natürlich.
Ja, alle Mann, auch wenn du zu Hause bist und dann arbeiten musst, dann kannst du abends nicht entspannen, nicht weggehen, keine Freunde treffen, das ist schon ein hartes Stück Brot.
Ja, allerdings, ja. Ja, wir hören jetzt zum Abschluss ja noch einen Song von dir und den haben wir, glaube ich, Ihnen schon angedeutet, der den geheimnisvollen Titel Geschäft der Nacht trägt. Da denke ich ja fast ein wenig so ein bisschen an Gruselfilme und Schauergeschichten. Hat das mit dem Titel was zu tun?
Da denkst du richtig. Wie gesagt, hatte ich diesen Song geschrieben für eine Vernissage von Christian Rochers im Switchboard, den seine Ausstellung hieß Farben der Nacht und hat so das Thema schwarze Romantik behandelt. Und ich dachte so, was ist denn schwarze Romantik? Sowas ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Habe mich da ein bisschen schlau gemacht und habe dann festgestellt, dass das so ein Teil so Dracula ist, also die Vampire, Frankenstein, sowas in der Richtung. Und was ist naheliegender, als Erotik mit reinzubringen? Vampire und Erotik ist ja sowieso so ein Thema. Und so ist dieser Song dann entstanden.
Ja, ist sehr schön geworden, finde ich. Und bevor wir den Song aber dann hören gleich, erzählst du noch, wie man überhaupt an deine CD kommt und wie man sich ja über dich informieren kann, zum Beispiel auch mal dann hören möchte, sobald es wieder geht, wann man dich auch mal erleben kann.
Ja, also erleben, das kann ich überhaupt nicht sagen. Die Release-Party der CD ist jetzt zum zweiten Mal verschoben worden. Also ich hoffe, die wird dann erst Ende des Jahres möglicherweise stattfinden. Wie ihr mich erreichen könnt, ist über Thomas, thomes.rocks, R-O-C-K-S. Das ist meine Website. Dort findet ihr alle Informationen, wenn euch meine Musik interessiert, ein bisschen was an Hintergrundwissen und auch die direkten Links zum Streaming oder zum Verkauf der CD.
Jetzt wollte ich eh noch fragen, wie kommst du eigentlich auf den Namen, also die Schreibweise Thomas on the Rocks, ist er Rock plus ein Z, was bedeutet das?
Das ist im Grunde eine alte Geschichte aus der früheren Band, da wurde ich nur Thomas gerufen und dann findet man heutzutage noch eine URL mit Thomas frei. Das findest du nicht. Da habe ich dann kurzerhand einfach T-O-M-M-E-S gemacht. Ja. Ja, also Thomas für die Deutschen, die dann Englisch sprechen wollen.
Und Rocks, wie kam das dann mit einem Z hin dran?
Ach du, das kam einfach nur so, weil ich gerne Getränke on the Rocks trinke.
Ah, okay.
Und ich habe das dann im Grunde verbunden mit ja, der Musik, Rockmusik, weil ich bin ja eigentlich Rockmusiker und ja. Und damit alles nochmal ein bisschen mehr Pep bekommt, ist statt einem S am Ende ein Z.
Aha, okay. Jetzt wissen wir das auch, sehr schön. Ja, ja Mensch, Thomas, vielen Dank, dass du uns heute auch so offen nochmal alles erzählt hast. Und das, ich kann jetzt zu dem Album nur gratulieren, also ich kann es auch nur weiterempfehlen. Sehr schöne Musik. Hoffe mal, dass es dann wirklich auch bald mal doch auf einer Bühne präsentieren kannst, dass die Pandemie uns das zulässt.
Ich hoffe, ja.
Ja, und dann wünsche ich jetzt, dass du natürlich gesund bleibst, dass du so bleibst, wie du bist, so fröhlich bleibst, wie du bist. Und ja, dann hören wir gleich Geschöpf der Nacht. Vielen Dank und Grüße nach Frankfurt.
Ja, ich danke und grüße Radio Dreieckland.
Dankeschön.
Und euch auch. Ciao.
Vielen Dank.
Danke dir.
Ciao. Ja, 20.54 Uhr. Die Sendung ist wieder fast am Ende, noch nicht ganz. Wir wollen uns noch bedanken, Alex.
Ne? Das hat sich gerade wie jeder Thomas Heck angehört. Seine Abmoderation. Ja, bedanken wollen wir uns bei Markus Ulrich vom LSVD und von bei Tim Lukas, dem Autor von Heidelust und Vogelschießen und bei Thomas on the Rocks, von dem wir ja gerade noch den Song Geschöpf der Nacht gehört haben.
Genau, und ich kann beides nochmal richtig empfehlen, also Heidelust und Vogelschießen. Also wenn ihr irgendwas bei Corona jetzt braucht, also halt von der Zeit, von dem Lockdown, was Lustiges lesen wollt, dann lest das Buch und die Musik natürlich auch wunderbar von Thomas on the Rocks. Ja, nächste Woche, Alex, haben wir auch eine Sendung?
Ja, natürlich, nächste Woche haben wir den...
Wir haben immer eine Sendung.
Ja, eben, den Schwule Welle Jahresglückblick. Ihr habt es nicht verhört, den Jahresglückblick. Nicht Rückblick, sondern Glückblick. Ja, ich habe mir gedacht, ich meine, kein Jahreswechsel wurde so sehnlich herbeigewünscht wie der 2020-21.
Mit drei Kreuzen.
Und zugegeben hat es ja viele hart erwischt im vergangenen Jahr. Neben gesundheitlichen Aspekten galt es ja auch andere existenzielle Herausforderungen zum meistern. Aber in der monothematischen Berichterstattung sind dann halt leider viele positive Nachrichten, die es auch gegeben hat, unter dem Radar geblieben. Und diesen kaum erzählten Geschichten und auch einem optimistischen Ausblick auf die nächsten Monate wollen wir diese Sendung widmen. Und das Ganze natürlich wieder abgemischt mit einer gehörigen Portion passender Musik. Das Ganze mit mir und einem Hartmut, neben Hartmut und mir.
Nächsten noch Sachen? Ich schreibe mir das gleich auf. Okay. Ja, die Sendung von heute könnt ihr natürlich nochmal nachhören, wenn ihr sie am Donnerstag gehört habt und wollt sie dann nochmal hören. Am Freitag um 13.30 Uhr nochmal bei RDL oder bei Radio Grenzenlos auch natürlich. Und das Ganze auch in der Mediathek ab eigentlich heute Nacht, ab dem 14.01. eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de. Und das mache ich jetzt wirklich dann am Ende. Wir hören gleich noch ein paar Takte von Ida Müller, die das macht, was man auch im Lockdown gern machen kann, nämlich Wohnung gucken. Ja, bleibt es nur so sagen, dass wir gleich noch einen wichtigen Hinweis haben. Und wir sagen bis nächste Woche.
Tschüss!
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.